aller Rechtfertigung und die Grundlage unseres geistlichen Lebens ist. Worin besteht nun eigentlich die Frucht der Erlösung in unseren Seelen? Sie besteht, kurz gesagt, in der Wiedergeburt zum göttlichen Leben der Gnade. Sie besteht im Gotteskindsein, im Kindsein. Das ist die Frucht der Erlösung im tiefsten. Im Kindsein vor Gott. Der Glaube ist die erste Voraussetzung für jeden, der Kind Gottes werden will und die Frucht des Kreuzesbaumes annehmen will. Denn so heißt es in der Heiligen Schrift, im Johannesevangelium, allen aber, die ihn, also Christus, aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Den Empfang der Heiligen Eucharistie vereinigt uns zunächst mit der heiligen Menschheit Christi. Und das ist nur im Glauben möglich zu empfangen. Wenn wir glauben, dass die Menschheit Christi wahrhaft die Menschheit der zweiten göttlichen Person ist, der heiligsten Dreifaltigkeit, des Sohnes Gottes, dann, wenn wir das glauben, dann können wir nichts anderes als im Glauben anbeten. Dann treten wir auch in Ehrfurcht heran. Wenn der Heiland in der Heiligen Kommunion zu uns kommt, stellt er uns eben diese Frage, wie seinen Aposteln, oder wenn wir an die Kommunion herantreten, wem begegnen wir dann? Wir begegnen nicht etwas der Hostie oder der Kommunion. Wenn wir zum Kommunionempfang herantreten, dann begegnen wir Christus selber. Und dann fragt er uns, bei der Kommunion, für wen halten die Leute den Menschensohn? Für wen hältst du den Menschensohn? Und dann müssten wir mit Petrus antworten, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, du bist Gott. Ich sehe hier nur ein wenig Brot, eine kleine Hostie, aber du, der du das Wort Gottes, die ewige Weisheit, die unendliche Wahrheit bist, du hast gesagt, das ist mein Leib. Und weil du es gesagt hast, darum glaube ich an deine Gegenwart unter diesen unscheinbaren Gestalten. Die Sinne versagen hier. Versagen die Sinne, unsere Augen, unsere anderen Sinne. Wir sehen nur ein ganz kleines Stückchen Brot. Nur der Glaube dringt vor bis zur göttlichen Wirklichkeit, welche unter dem Schleier der kleinen Hostie verborgen ist. Und so sagt es der Hymnus im Tantum Ergo, unser Glaube soll ergänzen, was das Auge nicht erkennt. Prestet vides supplementum sensuum defectui. Und dann sagt auch Jesus zu uns bei der Heiligen Kommunion, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Weil du geglaubt hast, dass ich Gott bin, will ich dich erfüllen mit allen Schätzen meiner Gottheit, um dich überreich zu beglücken und dich umzuwandeln in mich. Wie der heilige Augustinus sagt bei der Heiligen Kommunion, nicht wir empfangen Christus in uns und wandeln ihn um, sondern er wandelt uns in sich um. Denn wir empfangen hier nicht Christus allein, Christus ist eins mit seinem Vater, eins mit der Einheit des Heiligen Geistes. Die Heilige Kommunion vereinigt uns also gleichzeitig mit dem Vater und dem Heiligen Geiste. Christus, das menschgewordene Wort, gehört ganz und gar dem Vater. Wenn wir in der Heiligen Kommunion ihn empfangen, dann nimmt er uns und vereinigt uns mit dem Vater, wie er eins ist mit dem Vater. So hat er ja gebetet: Vater, ich bitte dich nicht allein für meine Apostel, sondern auch für jene, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie eins sein in uns, also im Vater und Sohn. Ich in ihnen, bei der Kommunion, und du in mir, der Vater im Sohn, auf dass sie vollkommen eins seien mit Gott. Welches hehre Heiligtum ist die Seele im Augenblick der heiligen Kommunion? Sie empfängt zunächst Christi Fleisch und Blut und damit zugleich empfängt sie auch die Gottheit Christi, eben die mit der Menschheit unlöslich verbunden ist. Durch das Wort Gottes aber ist die Seele dem Vater und dem Heiligen Geist vereint, durch Christus, in der Unteilbarkeit der göttlichen Natur. Es gibt nur eine göttliche Natur. Durch das Wort Gottes, durch die Christus aber, es wohnt die heiligste Dreifaltigkeit dann in uns. Unsere Seele wird ein Himmel, in welchem sich die geheimnisvollsten Gnaden des göttlichen Lebens entfalten, gegenwärtig sind. Und so können wir dem Vater seinen göttlichen Sohn aufopfern. Dieses ewige Wohlgefallen des Vaters aber können wir unserem Herrn Jesus Christus darbieten, damit sich in seiner Seele jene unaussprechlichen Freuden erneuern, die sie einst im Augenblick der Menschwerdung empfunden hat. Wir können den Heiligen Geist bitten, dass er das Band der Liebe sein wolle, das uns mit dem Vater und dem Sohn vereint. Nur der Glaube kann solche Wunder fassen, in solche Abgründe sich versenken. Hier ist das Geheimnis des Glaubens. Vielleicht zum Abschluss auch ein Beispiel aus dem Leben von Heiligen, die für die Eucharistie eingetreten sind in schwierigen Zeiten. Als Beispiel der heilige Märtyrer, Bischof und Kardinal John Fisher von England, der im 16. Jahrhundert sein Leben hingeopfert hat als Märtyrer für den katholischen Glauben, aber auch zunächst mal für die Treue zum Papst, aber der auch in seinem Leben viel eingetreten ist für die Wahrheit des eucharistischen Glaubens. Er war Beichtvater des Königs Heinrich des VII., nicht des VIII., des Vorgängers noch. Und man berichtet eine sehr interessante Geschichte. Als dieser König starb, hielt ihm der heilige Bischof John Fisher die Trauerrede. Und in dieser Rede rühmte er vom verstorbenen König vor allem dessen gläubige, fromme Andacht und Ehrfurcht gegenüber der heiligen Kommunion, gegenüber der Eucharistie. Und er sagte, ich zitiere hier, oft in der Fastenzeit und dann nochmals am Ostertag empfing der König die heilige Kommunion mit solch einer Ehrfurcht, dass alle Anwesenden in großes Staunen gerieten. Gleich beim Eintritt in die Kapelle, wo der Tabernakel war, entblößte der König sein Haupt. Gleich schon bei der Türe sank er in die Knie und bemühte sich, auf den Knien bis nach vorne zu gehen. Wo die heilige Kommunion ausgeteilt wurde. Zwei Tage vor seinem Hinscheiden konnte er schwächehalber nicht mehr kommunizieren. Dessen ungeachtet wollte er wenigstens die heilige Hostie in der Monstranz sehen. Sein guter Beichtvater brachte sie ihm, wie es sich ziemte. Da machte der König mit solcher Ehrfurcht unter vielen Kniebeugen und so häufigem an die Brust klopfen, mit so lebhafter Miene, mit solcher Herzenssehnsucht und Demut seine Anbetung vor der heiligen Hostie und küsste mit solcher demütiger Frömmigkeit nicht etwa die Stelle, worin die heilige Hostie ruhte, sondern den untersten Teil, den Fuß der Monstranz, dass alle Umstehenden kaum die Tränen zurückhalten konnten und laut geweint haben. Ein König von England, der sich so klein gemacht hat vor Jesus in der heiligen Eucharistie, der schon beim Betreten der Kapelle auf den Knien nach vorne gegangen ist, zur Kommunionbank. Er war ein Großer dieser Welt, ja, aber er machte sich klein, wie im Evangelium es steht. Mögen es jene, die unbedingt darauf bestehen, in einer aufrechten Haltung Jesus zu empfangen, mal dieses Beispiel einfach mal überlegen. Oder das Beispiel des Hauptmanns im Evangelium, der gesagt hat, ich bin nicht würdig, dass du überhaupt zu mir kommst, und der vor Jesus hingekniet ist. Denn die Frauen am Ostermorgen, die den Auferstandenen vor ihm hingeworfen haben. Ja. Und die Engel im Himmel, wenn man nur die Apokalypse aufschlägt. Das ist Neues Testament übrigens. Was sollen wir dann sagen? Ist das nicht angemessen und ganz natürlich, dass wir vor der Hostie bei der Kommunion auf die Knie gehen? Und diese Haltung der Eucharistie hat ihm der heilige Bischof John Fisher, der sein Beichtvater war, auch beigebracht und ihn da bestärkt und geführt.